On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der deutsche Traum vom Wembley lebt weiter. Im Handball gibt es eine deutsche Übermacht in den europäischen Wettbewerben und Lando Norris gewinnt seinen ersten großen Preis in der Formel 1. Das alles und noch viel mehr in Folge 215 von On the Pitch, der Sportpodcast, und guten Morgen an David.
Moin Benny und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, so irgendwie feiern wir dann doch irgendwie jede Woche eine neue Premiere, heute also Lando Norris, aber da Dazu gibt es natürlich noch viele weitere Neuigkeiten im heutigen Wochenrückblick. Schreibt uns wie gesagt gerne, falls wir was vergessen haben, aber wir haben für euch heute Folgendes im Angebot. Am Anfang natürlich unsere Kurznews, heute in etwas abgespecktem Format, danach gibt es Motorsport, wir haben Tennis für euch im Programm, da stehen mit Madrid und Rom gleich zwei Masters auf dem Programm. Im Radsport ist der Giro d'Italia gestartet, außerdem Darts und Snooker, dort findet gerade das Snooker-WM-Finale statt. In der Leichtathletik habe ich zwar keinen Weltrekord, aber schöne Neuigkeiten in Bezug auf Olympia für euch. Auch im Eishockey steht die WM kurz bevor. Außerdem Handball-Wahnsinn, Benni hat schon angedeutet, Neues aus dem Basketball. Wintersport, ein paar Nachträge, da gibt es eigentlich keine großen News, aber zumindest Dinge, die wir in den letzten Wochen nicht besprochen haben. Und im Fußball natürlich ein Ritt durch das gesamte nahende Saisonfinale.
Ganz genau, da steht natürlich jetzt noch einiges an. Da liegt auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Wochenende hinter uns. Aber ich würde sagen, ganz traditionell fangen wir natürlich mit den Kurznews an, David.
Genau, da habe ich eigentlich nur die Turn-Europameisterschaften in Rimini am Start, die ja von vornherein davon überschattet waren, dass Lukas Dauser, der immer noch erkrankt ist, dort nicht am Start war. Der wird hoffentlich bei Olympia dann dabei sein. Dann mit der Männerriege unter anderem, die sich da im Team für die Olympischen Sommerspiele qualifiziert hat. Das ist bei den Europameisterschaften jetzt noch nicht so gut gelaufen, aber dafür bei den Frauen. Die sind zwar bei Olympia nicht dabei, dafür haben sie bei der EM im italienischen Rimini eben wie gesagt Platz 6 belegt. Also das immerhin ein kleiner Aufmerksamkeitsschub, den das deutsche Turnen da wahrgenommen hat. Elisabeth Seitz, die Rekordmeisterin, hat gesagt, dass unsere junge Riege in einem Finale ohne Fehler durchgekommen ist, muss man extrem hoch bewerten. Deswegen würde ich da jetzt auch keine Heulerei starten, dass es da nicht zu einer Medaille gereicht hat. Wie gesagt, das die News von der Turn-Europameisterschaft. Und dann würde ich sagen, feiern wir direkt Lando Norris und springen nach Miami zum großen Preis dort. Und am gestrigen Abend habe ich es dann doch mal geschafft, irgendwie zum großen Teil das erste Mal in diesem Jahr einen Formel-1-Grand Prix zu sehen. Und kaum gucke ich, schalte ich ein. Gewinnt Lando Norris sein erstes Rennen oder liegt es doch an Donald Trump, Benny?
Ja, ich glaube, Formel1.de hat geschrieben, liebe Grüße da an Kevin Scheuren, dass sich Lando Norris danach für billige Wahlkampfpropaganda eingelassen hat. Ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Ich weiß nicht, wie viel Wahl er da hatte in dem Moment. Aber auf jeden Fall gibt es da ein sehr unterhaltsames Bild von Lando Norris nach dem Sieg mit Donald Trump. Aber ja, am Ende, ja, es war ja am Ende ja auch das Race der Stars und Sternchen, kann man glaube ich sagen. Ich glaube, in keinem Rennen, während keines Rennens wird so oft auf irgendwelche Prominenten geschaltet, die sich irgendwo im...
Schlimmer als Monaco.
Genau, noch schlimmer als Monaco, die sich irgendwo rund um die Strecke wimmeln und tummeln. Und so war das eben auch diesmal bei Donald Trump, aber natürlich Lando Norris war der Mann des Tages. Nach 110 Starts oder im 110. Start in der Formel 1 schafft er jetzt seinen ersten Sieg. Ich glaube, dass das irgendwann dazu kommen wird, das stand aber schon früher fest, oder?
Genau, er war ja schon einmal kurz davor in Russland 2021. Das müsste das letzte Rennen in Sochi gewesen sein. Danach gab es da aus verständlichen Gründen ja keins mehr. Das war so ein hereinbrechender Regen in den letzten Minuten. Und in Führung liegend weigerte sich Lando Norris damals in der letzten Runde nochmal in die Box zu kommen und schmiss seinen Sieg dann auf der regennassen Strecke mit Slicks weg. Und nun, also ja, erfreulicherweise das erste Mal, dass es geklappt hat für den Publikumsliebling vieler globaler Formel-1-Fans, glaube ich. Also das ist eine richtig schöne Nachricht. Dann können wir vielleicht mal gesammelt durchs Wochenende durchgehen. Den Sprint konnte Max Verstappen vor Charles Leclerc selbstverständlich und Sergio Perez entscheiden. Dort also kein McLaren auf dem Podest. Und wenn wir uns das Qualifying für das Rennen angucken, dann muss man auch sagen, dass Lando Norris natürlich jetzt keinen Startzielsieg eingefahren hat. Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez und dann erst Norris auf der 5 waren nämlich die Startposition. schon. Oscar Piastri im zweiten McLaren auch noch in den Top 10 gestartet, ebenso wie Nico Hülkenberg. Da hat es dann letztendlich nicht zu Punkten gereicht, denn er ist knapp hinter Esteban Ocon ins Ziel gekommen, am Ende Platz 11, also keine Punkte für den deutschen Fahrer, den einzigen im Fahrerfeld. Ansonsten hinter Lando Norris, das haben wir noch nicht gesagt, Max Verstappen und Charles Leclerc, die beiden auf dem Podium.
Ja, ganz genau. Vielleicht kann man da jetzt nochmal kurz erwähnen zumindest, warum denn überhaupt Max Verstappen tatsächlich seine Führung noch losgeworden ist. Er hat ja da doch einen spannenden Fehler gemacht, ist da, glaube ich, über einen Poller gefahren, wenn ich mich nicht irre. Und dadurch konnte unter anderem auch ein Lando Norris genau davon profitieren. Genau, so viel, glaube ich, zur Formel 1. Endlich mal wieder ein anderer Sieger. Und allein das ist doch erstmal ein Schritt in die richtige Richtung.
Genau, deswegen lohnt sich der Blick auf die WM jetzt noch nicht so wirklich. Zwei Kleinigkeiten haben wir trotzdem noch zu vermelden. Zum einen, dass Adrian Newey das Team Red Bull verlassen wird. Da gibt es jetzt verschiedene Gespräche, umworben natürlich der Design-Gott, der Meistermacher von Vettel und Verstappen, ob er dann zu Ferrari geht, ob er zu Mercedes geht. Also das wird interessant, wo es den 65-jährigen Chefdesigner von Red Bull Racing dann hintreibt in der kommenden Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und es wird ziemlich emotional am kommenden Wochenende, denn es steht der große Preis der Emilia-Romagna an. In zwei Wochen. Wir rennen am 19.05., also auch wieder ein klassisches Wochenendformat ohne Sprint. Denn es hat sich in der vergangenen Woche zum 30. Mal der Tod von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna im Rahmen des großen Preises von Imola 1994 gejährt. Und das hat Sebastian Vettel jetzt zum Anlass genommen, anzukündigen, dass er eben am nächsten Rennwochenende in Imola im McLaren MP4-8, also in dem Auto von Ayrton Senna, nochmal ein paar Runden auf der Strecke in Norditalien drehen wird. Das auf jeden Fall auch so ein bisschen der emotionale Schatten, der über der letzten Formel-1-Woche lag.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Geschichte da rund um Sebastian Vettel. Und so viel sei hier vielleicht erstmal gesagt zur Formel 1 und wir gehen direkt zum Tennis, denn es geht Schlag auf Schlag, Woche für Woche. Es sind gerade wirklich sehr harte Zeiten für die Tennistour der ATP und der WTA, denn in der vergangenen Woche stand ja das nächste Masters an in Madrid. Dort konnte am Ende der Russe Rublev im Finale gegen Felix Auger-Aliassime mal wieder einen Titel gewinnen in drei Sätzen. 4-6, 7-5, 7-5. Auger-Aliassime, der ja auch durch Verletzung, aber auch durch mangelnde Erfolge außerhalb der Top 30 sogar mittlerweile war, kämpft sich jetzt mit dem Finale natürlich auch wieder ein bisschen weiter nach vorn. Aus deutscher Sicht immerhin wieder zwei Stück im Achtelfinale gehabt mit den altbekannten Namen, mit Jan-Lennard Struff, dem Sieger noch kürzlich, und eben Alexander Zverev, der gegen den Argentinier Cirundolo ausgeschieden ist. Struff in drei Sätzen sehr eng gegen Alcaraz. 6-3, 6-7, 3-6, 6-7, 7-6 am Ende in einer knappen Partie gegen Alcaraz ausgeschieden. Dennoch, wieder ein gutes Turnier von den beiden. Und bei den Damen gewann am Ende Iga Swiatek gegen Sabalenka aus Belarus. Und aus Deutschland war tatsächlich wieder kein Name leider in der Runde 3 wieder zu finden. Es war am Ende nur in Runde 2. Am Ende mal wieder Tatjana Maria, die immerhin sich ein Spiel sichern konnte. Aber David, wie wir wissen, es geht ja in der kommenden Woche direkt weiter. Diesmal geht's nach Rom. Und unter anderem ein Jannik Sinner und ein Carlos Alcaraz haben sich dafür schon mal ein kleines Päuschen genommen. Ich glaube, das ist auch nur legitim.
Ja, es ist ja wirklich einiges los auf der Tour. Jetzt, du hast es angesprochen, Masters reiht sich an Masters. Und es sind jetzt, lass mich rechnen, drei Wochen bis zum Start der French Open. Mhm. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, auch so ein bisschen mit seinen Kräften zu haushalten und dann sich auf den zweiten Grand Slam des Jahres zu konzentrieren. Danach stehen mit Genf und Lyon noch zwei Turniere an, aber jetzt in Rom. Ja, kann man mal pausieren. Da geht es natürlich dann auch natürlich um Weltranglistenpunkte, aber am Ende ist das, was auf dem Sand von Roland Garros zählt, dann immer mehr wert. Von daher verständlich. Bei den Frauen irgendwie immer nur ein paar Schultern, auf die wir die deutsche Last so ein bisschen liegen lassen gerade, finde ich. Und bei den Herren in der Breite geht's bergauf. Mal gucken, welchen Schwung Jan-Lennard Struff durch den Münchner Turniersieg vor zwei Wochen ja noch mittragen kann.
Ganz genau, aber so viel sei erstmal zu dieser Woche zu Madrid gesagt. Wie gesagt, Rom geht es diese Woche weiter. Auch Nadal wird, glaube ich, wieder spielen, wenn ich mich nicht irre. Und genau.
Ja, genau. Dann kann ich euch aus dem Radsport berichten, dass wir natürlich das traditionelle Rennen am 1. Mai Eschborn-Frankfurt hatten. ein ja, leichter Überraschungssieg, denke ich. Maxime van Giel ist am Ende derjenige, der das für sich entschieden hat. Emotional wurde es allerdings auch, denn auch Lokalmatador John Degenkolb war beim traditionellen hessischen Radrennen am Start. Nicht in Topform, aber dennoch konnte er sich gut präsentieren. Hat wieder Spaß gemacht, den ganzen Tag das Rennen zu verfolgen mit dem Laufradrennen für die kleinen Kinder und so. Also das Rundum-Sorglos-Paket wurde da in Frankfurt wieder geboten. Das machte mal sehr, sehr viel Spaß. Und die erste Grand Tour des Jahres ist gestartet. Der Giro d'Italia hat begonnen und ja, wurde von vornherein erstmal überschattet von einer großen Schlagzeilenflut rund um die deutsche Top-Hoffnung, ja, wenn es um die Grand Tours geht, Emanuel Buchmann, der ja 2022 Siebter beim Giro wurde und jetzt vor seinem Team Bora Hansgrohe ausgebotet worden ist. Sein Vertrag läuft auch dieses Jahr aus, also da könnte es richtig spannend werden, wie es mit Emo Buchmann weitergeht, der ja irgendwie so den ganz großen Durchbruch zwar schon hatte, aber wir warten auch auf den ganz großen Erfolg. Mal gucken, wie es dann weitergeht, ob er in diesem Jahr noch woanders am Start ist. Aber aus seinem Team, denke ich, gibt es trotzdem interessante Namen oder News zu generellen Teamkonstruktionen, weil Red Bull ist ja da eingestiegen, das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Große Empfehlung dahingehend an die Tourfunk-Folge von der Sportschau mit dem Teaminhaber Ralf Denk, der das Ganze sehr, sehr interessant aufgliedert, wie es dazu kam, dass Red Bull da einsteigt und so weiter. Also sehr, sehr empfehlenswert, sich das mal anzuhören. Und dann zum sportlichen: Giro ist gestartet am ersten Etappentag. Konnte Maximilian Schachmann, der Deutsche, einen zweiten Platz bei der Etappe einfahren und ist vor Tadej Pogacar allerdings dann hinter dem Sieger der Etappe ins Ziel gekommen. Narvaez heißt der gute Mann aus Ecuador und gestern, es ist wieder mal Wahnsinn, Tadej Pogacar, Defekt, Sturz, trotzdem Solo-Tagessieg auf einer Bergankunft, also rosa Trikot ist schon da, wo wir es erwartet hatten.
Der Max Verstappen des Radsports vielleicht so in gewisser Weise. Er kann sich auch den einen oder anderen Fehler
dieses Jahr.
Genau, er kann auf jeden Fall auch den einen oder anderen Fehler immer mal hinnehmen und plötzlich ist er trotzdem vorne. Jeder, ja, reibt sich verwundert die Augen. Aber auch da, ja, wird es ja jetzt erst richtig spannend in den nächsten Wochen. Das war jetzt nur der Anfang.
Genau, er hat jetzt und damit mit dem Erfolg gestern zum ersten Mal bei allen drei Grand Tours mindestens einen Tagessieg geholt, also Giro, Tour und Vuelta. Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr noch einige dazukommen werden, aber dazu dann später mehr. Dann haben wir ja die 9. Etappe schon hinter uns, montags auch da wieder die Ruhetage. Von daher haben wir mal wieder, die Grand Tours haben sich unserem Podcastplan angepasst, so rum muss man es ja sagen.
Ja, wie passend. Gott sei Dank irgendwas, was sich mal nach uns richtet und nicht uns in komplette Überforderung bringen kann. Aber ich glaube, ja, wenn es das erstmal zum Radsport ist, gehen wir erstmal in eine kurze Unterbrechung und hören uns dann gleich zum nächsten Take wieder. Wir haben ganz viel noch für euch. Wir haben zum Beispiel auch wieder interessante Sachen aus dem Handball. Gute News mit Final Four und auch von den Damen können wir da berichten. Bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich würde sagen, Benny, geh doch gleich mal rein ins Crucible nach Sheffield, denn das Snooker-WM-Finale läuft bereits. Heute Abend am Montag nehmen wir auf, ist das Finale und da wird nicht nur Rolf Kalb seinen Abschied feiern, sondern mutmaßlich auch einer, logischerweise, aus einem WM-Finale voller Überraschungsaspiranten da als Sieger hervorgehen.
Ja, ganz genau, denn so viel sei jetzt vielleicht schon im Vorhinein gesagt, die beiden Top-Favoriten, die sich eigentlich die meisten Titel um die Ohren gehauen haben in diesem Jahr bisher, mit Ronnie O'Sullivan und Judd Trump, Beide sind zusammen schon im Viertelfinale des Turniers ausgeschieden. Das heißt, plötzlich ergaben sich Chancen für Spieler. Da hätte man es vielleicht im Vorhinein noch gar nicht gedacht, dass es so weit in das Turnier geht. Einer von diesen Namen ist zum Beispiel Jack Jones, der Judd Trump im Viertelfinale eben schlagen konnte mit 13-9 und darauf dann sogar ebenfalls Stuart Bingham mit 17-12 schlägt. Genau, und der zweite Finalist ist Kyren Wilson, das ist schon ein bekannterer Name, den kennen natürlich einige mittlerweile auch schon, der hat ja auch schon 5 Ranglistenturniere auf seiner Habenseite und ist aktuell die Nummer, also auf jeden Fall in den Top 10 der Welt auch, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend, da ist es jetzt nicht überraschend, aber bei Jack Jones ist es wirklich eine interessante Geschichte. Der Waliser, der noch nie vorher bei einer Weltmeisterschaft war und jetzt ja diesen Turn bis ins Finale tatsächlich ziehen kann. O'Sullivan ist übrigens gegen Stuart Bingham im Viertelfinale ausgeschieden mit 10-13. Und auch John Higgins, der Altmeister, einer der Altmeister der Generation O'Sullivan, ist eben mit 8-13 gegen Kyren Wilson ausgeschieden. Also, genau, wer da heute Abend noch reinschalten will, heute Abend ist eben noch die Möglichkeit da. Jetzt geht es nämlich in die richtig entscheidende Phase. Das wird jetzt nochmal richtig spannend. Und genau, entweder wir haben einen kompletten Neuling als Sieger, einen, der bei seiner ersten WM, wie Rob Cross eigentlich damals, direkt zum Titel schreitet. Oder es ist Kyren Wilson, ein zwar erfahrener Topspieler, aber eben auch noch einer, der noch nie eine Weltmeisterschaft gewonnen hat.
Zur Bemerkung, Rob Cross ist allerdings in anderen Sportarten
natürlich
unterwegs.
genau. Das war natürlich wieder die Parallele zum Darts, die wir natürlich jetzt direkt mitnehmen können, weil im Darts stand ja diese Woche auch was an. David, du wirst uns gleich hoffentlich wieder natürlich zur Premier League ein bisschen informieren, weil da ist ja auch doch wieder einiges passiert. Genau, beim restlichen Darts geht es relativ schnell, weil wir hatten an diesem Wochenende bloß 5 Development-Tour-Turniere. Dafür aber auch aus deutscher Sicht durchaus erfolgreich, denn Nico Springer konnte am Ende ein Turnier für sich entscheiden. Das erste Turnier, was er auf der Development Tour gewinnt. Ich glaube, er ist der 5. Deutsche, der das auf der Development Tour schafft. Schlägt im Finale Gian van Veen mit 5-2 und einem 92 Average starkes Spiel. Und in dem anderen Finale, das müssen wir, glaube ich, auch erwähnen, geht er 4-5 im Finale raus gegen Wessel Nijman. Das ist ein Holländer, der auch eine Tourcard hat. Der spielt aber mal eben 113 Punkte im Finale. Also die Development Tour steht dem Profi-Zirkus in nichts nach, kann man glaube ich mittlerweile sagen in der Topspitze. Genau, so viel hierzu. Ansonsten Rian van Veen hat ebenfalls ein Turnier gewonnen, der Tscheche Roman Benecký ebenfalls und Nathan Rafferty ist der andere Sieger, der gegen Danny Jansen am Samstag gewinnen konnte. Genau, und da auch nochmal liebe Grüße an Moritz Ketner von daten.de, der sich gedacht hat, komm, ich spiele am diesem Wochenende einfach mal ein bisschen Development Tour. Und dann schafft er es im ersten Turnier nicht nur mal eben in die letzten 64 und ins Preisgeld, sondern schlägt auch mal Bram van Dijk, der selbst 90 im Average spielt, in den letzten 128 mit einem 93 Average. Also Hut ab, mein Lieber.
Das ist halt wirklich Wahnsinn. Wie kommt sowas zustande? Wie meldet man sich da an und so?
Naja, man kann tatsächlich, weil das hat ja jetzt sogar in Hildesheim stattgefunden, das war für deutsche Spieler natürlich sehr gut, man muss den Betrag bezahlen, der zum Start eben nötig ist, aber sonst kann da.
Weiß man, wie viel das ist?
Das weiß man, das habe ich aber jetzt leider gerade nicht auf dem Schirm, aber es ist jetzt auch nicht wenig Geld, glaube ich.
Okay, ja, interessant, Wahnsinn. Naja, gut, dann schauen wir mal auf die Premier League, da gab es Rückenschmerzen, zumindest bei einem, der in diesem Jahr dann doch irgendwie so ein bisschen Problemchen hat, nicht nur mit dem Rücken, sondern mit seiner generellen Spielform, Gervin Price, konnte nicht antreten, deswegen Luke Humphries direkt weitergegangen ins Halbfinale am vorletzten regulären Abend der Premier League in Aberdeen. Am Donnerstagabend konnten sich also Luke Littler und Michael Smith im Halbfinale begegnen mit dem besseren Ende für den Jüngling auf der Tour, 6-1, gewann hier der spätere Sieger des Abends gegen Michael Smith, der vielleicht noch Hoffnung auf Platz 4 hat. Blicken wir gleich drauf auf die Tabelle. Rob Cross setzte sich dann im zweiten Halbfinale gegen Luke Humphries durch, 6-5. Bereits das erste Spiel am Abend verloren, jeweils Peter White, Nathan Aspinall und Michael van Gerwen. Und im Finale standen sich dann Luke Littler und Rob Cross gegenüber und Littler konnte 6-4 gewinnen. Am jetzigen Donnerstag, am 9., ist dann in Leeds das letzte reguläre Spiel oder der letzte reguläre Abend der Premier League in der First Direct Arena. Also dort dann unter anderem das direkte Duell zwischen Michael van Gerwen und Gervin Price und Nathan Aspinall und Michael Smith. Das könnte im Hinblick auf die Tabelle nochmal interessant werden. Ah, ich habe Quatsch erzählt, das ist das vorletzte reguläre Ding, denn danach geht es noch nach Sheffield und erst dann steht London auf dem Programm, sorry. Denn Michael Smith kann theoretisch noch vorne in die Top 4 reinspringen. Jetzt gut, jetzt hat er noch zwei Abende übrig, Rob Cross ebenso, aber im Moment sieht es da klarer doch aus. Luke Littler eigentlich gefühlt sicher schon durch. Luke Humphries auch und bei Nathan Espinel, Michael van Gerven und Michael Smith ist es nur relativ knapp. Rob Cross hat noch rechnerische Chancen. Muss man gucken, ob er das Ding noch umreißen kann. Wird schwierig auf jeden Fall.
Ja, schwierig wird es auf jeden Fall.
Wie schätzt du da die Form aktuell ein? Van Gerven, Smith, Cross oder kann man das so gar nicht sagen?
Oh, es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist aber ja irgendwie interessant zu sehen, dass Van Gerven am Anfang ja doch schon wie sicher aussah, aber jetzt auch wieder so ein bisschen wackelt, ne? Also,
Vier Tagessiege, er steht auf Platz 4 in der Tabelle, genau. Hinter ihm Michael Smith einen und der hat nur 2 Punkte weniger.
Ja, richtig. Also entweder ganz oder gar nicht, hieß es da oft bei Van Gerven. Entweder gewinnt den Abend komplett, wenn er ein Spiel gewinnt, oder geht direkt raus. Ja, das spricht auch wieder Bände für das Jahr des Michael Van Gerven, weil, ja, ist fast schon sinnbildlich. Aber ich hab die Vorahnung, am Ende macht's Van Gerven dann trotzdem. Genau, ich habe nur noch hinzuzufügen, übrigens sind es nur 25 Pfund pro Turnier, um an einem Turnier der Development Tour teilzunehmen. Das heißt, 5 Turniere am Wochenende bedeuten am Ende 125 Euro. Durch zweimal Preisgeld hat Moritz Kedner am Wochenende 150 gemacht. Das heißt, er geht sogar mit Plus raus.
Ja, das ist doch schön. Ja, sehr gut. Aber da muss man halt auch ein bisschen was gut werfen können, ne?
Genau.
Das muss man schon sagen. Ja, ich würde sagen, gut werfen ist das Stichwort, wobei eigentlich nicht, denn beim Kugelstoßen wird nicht geworfen, sondern gestoßen. Leonardo Fabri ist da der Name, den ich positiv hervorheben möchte. Ich habe keine Weltrekorde heute zu bieten, hatte ich ja schon gesagt, aber er ist der erste Europäer seit 1988, der so weit stößt im Kugelstoßen. Also European All-Time Shotput-List ist ja jetzt der dritte, also die drittbeste Weite, die von einem Europäer jemals gestoßen worden ist. Das Ganze in Modena, einer sehr schönen Stadt in Norditalien. Was gibt es sonst aus der Leichtathletik zu berichten? Die World Relays stehen gerade an, traditionell, ich glaube, auf den Bahamas, wenn ich mich nicht irre. Und da geht es für die ganzen Staffeln unter anderem nicht nur um neue Wettbewerbe. Es wurden jetzt zum Beispiel Staffelwettbewerbe auf der 100 Meter gerade ausgetragen, wo hin und rückwärts, also in verschiedenen Richtungen jeweils Hürdenläufe stattfanden und da musste man quasi hin und her laufen, das im Staffelformat. Interessant, aber auch da versucht man neue Wettkampfformen auszuprobieren und das Olympiaticket konnte auch gelöst werden für einige deutsche Staffeln, unter anderem die 4x100 Meter Staffel der Damen, inzwischen auch der Herren, die hat nachgezogen, sowie die 4x400 Meter Staffel der Männer und auch die 4x400 Meter Mix-Staffel. All die haben die Tickets für Olympia gelöst und dann können wir unter anderem bei den Frauen über die 100 Meter ja vielleicht sogar einen kleinen Blick auf die Medaillen erhaschen. Aber das ist auch schon mal schön, dass die alle dabei sind.
Ja, definitiv. Auch da gute Meldung vor den spannenden Monaten im Sommer. Gut, dass du das auf jeden Fall noch angebracht hast.
Ja, warum auch nicht, genau. ich würde sagen, gute Meldung im Sommer, bevor die Leichtathletik-EM startet, bevor die Olympischen Sommerspiele starten, bevor die Tour de France startet, bevor die Fußball-Europameisterschaft startet, steht noch eine Sache an. Natürlich, wie sollte es anders sein bei steigenden Temperaturen? Am Freitag startet für das deutsche Team die Eishockey-Weltmeisterschaft. Bis dahin steht noch ein Testspiel an, heute Abend gegen Frankreich. Bereits am Samstagabend wurde gegen Frankreich getestet, aber irgendwie läuft es bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft dieses Jahr noch nicht so ganz rund, Benni.
Vorsichtig gesagt könnte man das so sagen, denn auch gegen Frankreich, wo es ja auch wieder einen Doppelspieltag gibt, da treten sie morgen, glaube ich, wieder an gegen Frankreich. Heute Abend sogar, okay. Nationalmannschaft am Ende mit 3-5 vom Eis, obwohl man 3-0 geführt hatte. Also am Ende ist es jetzt auch schon die 5. Niederlage im 7. Vorbereitungsspiel für die WM, die eben schon in dieser Woche startet. Also keine guten Vorzeichen. Irgendeine Meldung habe ich vorhin noch gelesen, dass der Nationaltrainer Harold Kreis sogar in Anführungszeichen den WM-Titel nicht als Ziel ausruft nach der Silbermedaille im vergangenen Jahr. Komisch, wo kommt das nur her? Aber 4 Spieler wurden zum Beispiel auch schon nach Hause geschickt jetzt nach diesem Spiel oder nach diesen Spielen, weil die Form aktuell wirklich nicht stimmte. Immerhin kamen jetzt einige NHL-Spieler dazu, aber auch das hat ja scheinbar gegen Frankreich nicht geholfen, um hier tatsächlich immerhin mal wieder sich ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Letzte Chance heute Abend.
Genau, in Weißwasser geht es gegen Frankreich und da soll auch schon dann die Mannschaft auf dem Eis stehen, die gegen die Slowakei in Ostrava vier Tage später den WM-Auftakt bestreiten soll. Du hast es angesprochen, der DEL-Torschützenkönig Justin Schütz von den Kölner Haien wurde zum Beispiel aus dem Aufgebot gestrichen, dafür unter anderem neu mit dabei einige von den Berliner Meistern, die jetzt dazu stoßen, und der NHL-Debütant Maximilian Schuber. Aber all das irgendwie natürlich Stellschrauben, an denen man drehen kann. Am Ende zählt das, was man auf das Eis bringt. Und da sind wir natürlich gespannt, zum einen, ob da heute Abend die Generalprobe gelingt. Und wenn nicht, wissen wir ja, wenn die Generalprobe schief geht, dann klappt es am Freitagabend. Also Freitag 16.20 Uhr, WM-Auftakt aus deutscher Sicht gegen die Slowakei. Am Samstag um 20.20 Uhr ist dann der Spielstart gegen die USA. Das sind die Spiele in dieser Woche. Am Montag geht es dann nächste Woche auch noch weiter. Das Ganze zu sehen bei Pro7 dieses Jahr das erste Mal. Also da einschalten bei der Eishockey-Weltmeisterschaft.
Ja, ganz genau. Daumen drücken gilt da. Es ist ja auch oft schon so gewesen, auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass selbst wenn vor der WM gut performt oder schlecht performt wurde, das Gegenteil bei dem Turnier rauskam. Deswegen vielleicht werden da noch ein paar extra Kräfte freigesetzt. Wir hoffen es.
Ja, genau, auf jeden Fall. Drücken wir die Daumen und dann kommen wir von einem kommenden Spektakel zu einem vergangenen Spektakel. Wir machen nach der Unterbrechung nämlich weiter mit Handball und da gab es eine wahrliche Champions-League-Sensation. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Handball, Basketball und ein paar Wintersportneuigkeiten, bevor es gleich zum Fußball geht, Benni. Und im Handball müssen wir mit der Champions League starten. Denn letzte Woche habe ich an dieser Stelle wie immer den Handball-Europapokal vorgestellt, die Viertelfinal-Hinspiele-Ergebnisse vorgetragen. Magdeburg verlor knapp in Kielce 27-26 und Montpellier siegte zu Hause sehr, sehr deutlich 39-30 gegen den THW Kiel. Und in dieser Woche standen die Rückspiele an. Am Mittwoch war es schon absoluter Wahnsinn, denn Magdeburg gewinnt zu Hause gegen Kielce das 7-Meter-Werfen und gewinnt 27-25, sichert sich also mit einem Punkt Unterschied den Einzug ins Halbfinale, Final Four der Champions League, geht also nach Köln und dann am nächsten Tag THW Kiel 31, Montpellier 21. Die haben einen 9-Punkte-Rückstand im Rückspiel gedreht, das habe ich im Handball so noch nicht erlebt.
Absolut, also unter Druck so zu performen gegen Ende, ich glaube, ich meine in der letzten Viertelstunde nur zwei Tore von Montpellier zugelassen, also das ist die letzte Viertelstunde 15-2 oder so für sich entschieden, unfassbare Szenen da in diesem Spiel, dass man dieses Spiel noch so dreht oder diese Runde so dreht am Ende nach diesem 30-39, wo es fast schon aussichtslos aussah. Es war Montpellier, eines der europäischen Top-Teams, ne? Es war selbst wenn man die erste Partie deutlich gegen ein schwächeres Team verloren hätte, wäre das eine Sensation gewesen, hätte man es noch gedreht. So war das wirklich unfassbar. Und jetzt können wir eben davon reden, THW Kiel übrigens, die auch keine sensationelle Handballsaison bisher gespielt haben, schaffen es jetzt ebenfalls in die Final Four, wie eben der SC Magdeburg. Damit haben wir zwei Teams in den Final Four in der Champions League und auch in der Euroleague sieht es ja ganz gut aus, oder David?
Genau, also erstmal um das Final Four in der Champions League komplett zu machen, da ist dann Aalborg und Barcelona jeweils das andere Pärchen, was dann noch antreten darf. Und dann ja in der European League sieht es fast noch besser aus. Konnten sich im Hinspiel bereits Flensburg ja gefühlt schon durchsetzen. Die Füchse Berlin hatten eine spannende Aufgabe in Nantes vor sich, denn da ging das Hinspiel in Berlin unentschieden aus. Und das Rückspiel konnten die Füchse dann aber auch deutlich in Nantes mit 30-37 für sich entscheiden. Und auch die Rhein-Neckar-Löwen konnten am Ende ihren Vorsprung ins Ziel retten. Verloren zwar in Lissabon 29-28, reicht am Ende aber auch, um ins Final Four einzuziehen. Das Ganze findet in Hamburg statt, wenn ich mich nicht irre. Und dann ist es eben auf der einen Seite Dynamo Bukarest, auf der anderen Seite aber die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen, die alle im Final Four der European League stehen. Also besser kann es ja gar nicht kommen eigentlich.
Ja, sensationell. Also so viele Chancen wie, ja, auf jeden Fall schon lange nicht mehr für deutsche Teams in den europäischen Wettbewerben. Ja, das ist ja
nicht nur im Handball so. Ein Team sicher im Finale auf jeden Fall.
Genau, ein Team sicher im Finale. Das ist ja nicht nur im Handball so, dass es ganz gut aussieht für die deutschen Teams in den europäischen Wettbewerben. Da werden wir auch im Fußball natürlich drauf blicken müssen. Aber ja, sensationelle Geschichte. Das sah schon mal etwas anders aus Anfang der Saison. Da hatte ich schon mehr meine Probleme, wie es jetzt aussieht bei den deutschen Teams. Aber tolle Geschichte, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Final Four.
Ja, genau, so sieht's aus. Bei den Frauen übrigens auch. Bietigheim ist dort ins Halbfinale eingezogen. knapp gegen Odense durchgesetzt, in Dänemark auch die Vorsprünge zielgerettet. Also läuft auf jeden Fall im Handball-Europapokal. Und dann würde ich sagen, blicken wir aufs Liga-Geschehen. Denn das ist natürlich auch spannend. Unsere Melsunger gehen weiter Mission Europa entgegen. Mit einem Unentschieden gegen Erlangen hat man jetzt so ein bisschen was an Vorsprung auf Hannover eingebüßt, die ja gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen. Aber ich denke, bei den beiden Teams ging es ja vor allem dann doch irgendwie um die European League-Woche. Von daher war denen das relativ egal. Der SCM gewinnt in Lemgo, Kiel gewinnt gegen Wetzlar und die Füchse zu Hause gegen Gummersbach. Also eigentlich geht alles so seinen gewohnten Weg und Magdeburg geht der Meisterschaft entgegen, oder?
Ganz genau, ja. Ich hätte nur noch hinzuzufügen, dass ja Barling-Wallstätten, wie ich schon vorm Spiel gesagt habe, im Duell im Abstiegskampf gegen Eisenach nochmal richtig unterging, 21-34. Also ja, da ruft die zweite Liga schon für Barling-Wallstätten, das sei vielleicht nochmal im Abstiegskampf gesagt, während Eisenach mit dem Sieg eben einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt macht.
Genau, es gibt ein Länderspiel der deutschen Handballnationalmannschaft am Sonntag um 14.30 Uhr. Ein sehr interessanter Termin für eine Testspieleinstreuung, wie ich finde, weil eben vor Olympia, weiß ich nicht, ob da überhaupt noch was anstehen müsste, aber eigentlich schon. Also finde ich sehr, sehr interessant. Da pausiert die Liga jetzt nochmal und dann geht es in 2 Wochen wieder los. Und dann übrigens auch mit dem hessischen Derby am 17.05. könnt ihr euch schon meinen Kalender eintragen um 19 Uhr Freitagabend. MT Melsungen gegen HSG Wetzlar.
So ist es. Derby.
Ja, Derby-Time. Dann geht's bei uns jetzt weiter mit Basketball. Und da kann ich euch sagen, aus der NBA, da sind wir zugegebenermaßen immer nicht ganz so auf der Spur. Die Wagner-Brüder nicht ganz so gut drauf. Orlando ist rausgeflogen aus den Playoffs, aber das könnte sich ja dann vielleicht ganz gut für die deutsche Mannschaft im nationalen Sinne zeigen, wenn die NBA-Stars früh nach Hause kommen.
Ja, ganz genau. Das einerseits und andererseits geht es dafür ja in der Basketball-Bundesliga weiterhin hoch her, wenn auch nicht punktetechnisch, das kann man auf jeden Fall von diesem 32. Spieltag wahrlich behaupten, denn es stand zwar das Topspiel an zwischen dem FC Bayern Basketball und Alba Berlin, am Ende holt sich Bayern München tatsächlich den Sieg mit 77-53, macht damit natürlich einen großen Schritt auf Platz 1 zu für die Playoffs, der scheint schon ziemlich sicher, während Alba Berlin natürlich immer noch nicht so schlecht dasteht. Aber genau, ansonsten, Chemnitz hat mal wieder gewonnen nach 2 Niederlagen, 85-79 gewinnen sie gegen die Veolia Towers aus Hamburg, festigen damit natürlich auch den 3. Rang und die Playoffs sollten, ja, sicher sein. Meister Ulm wiederum gewinnt ebenfalls, aber auch in keinem Highscoring-Match, 73-57, ist da aktuell auf Rang 5 und ja, man will da natürlich noch die Top 4 angreifen, weil dann hat man eben diesen Heimvorteil in den Playoffs. Das wäre natürlich für den Meister auch sehr wichtig und im Abstiegskampf wiederum, genau, Heidelberg verlor eben gegen Ulm. Deswegen, ja, mit einem Sieg hätten sie tatsächlich die Tigers Tübingen schon in die zweite Liga schießen können. Aber so, genau, verliert Tübingen eben einfach nur gegen Oldenburg. Trotzdem sieht es da nicht sonderlich gut aus.
Genau, aus Europa kann ich auch berichten. International ja sonst aus deutscher Sicht nicht viel los. Die Chemnitz haben ja den Europe Cup gewonnen. Das haben wir ja bereits in der letztwöchigen Folge besprochen. Und dann kann ich euch aus der Euroleague noch berichten, dass da die Playoff-Viertelfinals gerade los, oder was heißt losgehen. Die befinden sich in der spannenden Phase. Real Madrid ist schon durch. Die stehen schon im Halbfinale. Allerdings ist es in 3 anderen Serien überall bei 2-2. Barcelona-Piräus 2-2, Monaco-Fenerbahce Istanbul 2-2 und Panathinaikos Athen gegen Maccabi Elektra Tel Aviv auch 2-2. Also da Dienstag und Mittwoch die jeweils Entscheidungsspiele, das Ganze bei Magenta Sport, also auch da Hochspannung im internationalen Basketball. Zugegebenermaßen auch da wenig Spiele mit über 100 Punkten, aber das muss ja auch nicht immer sein im Basketball.
Ganz genau, auf jeden Fall. Ich würde sagen, oh Gott, jetzt wollte ich hatte auch irgendwas im Kopf, was ich sagen wollte. Jetzt fällt mir das nicht mehr ein.
Mach einfach zum weiter. Basketball, so. Ist auch nicht schlimm, deswegen ja. Würde ich sagen, geben wir noch so ein paar Wintersport-Neuigkeiten an, die wir in den letzten Wochen ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Also wir haben es nicht aus dem Blick verloren, aber wir haben es vergessen, hier im Podcast mit einzubeziehen. Wir haben über Lukas Broughton gesprochen, der jetzt zu Brasilien wieder zurückkehrt. Aber wir haben irgendwie nicht darüber gesprochen, dass Marcel Hirscher auch wieder FIS-Rennen fahren will, und zwar unter niederländischer Flagge. Was halten wir davon?
Ja, natürlich noch ein, für mich auf jeden Fall noch ein deutlich größerer Name natürlich als Lukas Broughton, weil Marcel Hirscher hat schon eine sensationelle, komplette Karriere eigentlich hinter sich gebracht, ist ja mittlerweile auch schon 35 Jahre alt, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, in allen möglichen Bereichen. Ja, und jetzt soll es mit 35 Jahren eben nochmal weitergehen. Sein österreichisches Team ist da natürlich sehr enttäuscht. Man hat versucht, ihn da auch nochmal zu überzeugen, dass er, wenn er schon an den Start geht, auch wieder für Österreich an den Start geht. Aber am Ende soll es die Niederlande sein, ne?
Ja, finde ich interessant auf jeden Fall. Das heißt ja auch nicht automatisch, dass er dann im Weltcup fährt.
Genau,
ja. Aber mal gucken, er hat gesagt, das Projekt lässt sich am besten als Niederländer realisieren. Natürlich spannend. Auch mit seiner eigenen Skimarke, das darf man nicht vergessen. Van Dier Skier werden natürlich unter seinen Skischuhen sein. Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauert, bis wir ihn dann vielleicht doch nochmal im Weltcup wiedersehen. Also das ist schon lustig, was sich da im Ski-Alpin-Zirkus gerade an Comeback-Hoffnungen auftut. Auch wenn Felix Neureuthers Comeback-Versuche knäcklich gescheitert sind, aber den behalten wir dann lieber an der Seite von Bernd Schmelzer. Ist auch nicht schlecht.
Ganz genau, nee, da kommen wir auch ganz gut mit zurecht. Die Übertragung macht natürlich richtig Spaß. Und man soll ja bestenfalls auch, ja, das kann sich natürlich auch rächen, so spät dann doch nochmal einzusteigen, weil, ja, wir alle haben den Dominator Marcel Hirscher in unserem Kopf, wenn wir an Marcel Hirscher denken. Was ist, wenn wir jetzt nochmal Bilder von ihm sehen auf der Piste? Plötzlich vielleicht sogar im Weltcup. Unter niederländischer Flagge. Also das zerstört schon irgendwie ein kleines Bild im Kopf.
Ja, dann Niederländer vor Brasilianer in Adelboden.
Ja, genau. Oh Gott, das wird spannend, ja. Und wir haben ja auch immer noch einen Griechen dazwischen, ne?
AJ Guinness, richtig. AJ, oh mein Gott, ein Griechen, ein Brasilianer und ein Niederländer.
Erzähl das mal, der Fiss.
Erzähl das mal Leuten, die mit Wintersport nichts zu tun haben.
Ja, das stimmt.
Dass ein Niederländer, ein Brasilianer und ein Grieche sich um die Technikrennen da streiten. Wahnsinn. Ja gut, dann muss Marco Odermatt eben Technik lernen. Dann gewinnt so er auch noch da alles. Ja, genau, aber wer sieht das, ist die Frage ab 2026. Denn die FIS hat den internationalen oder generell vielen nationalen Skiverbänden, so muss man es ja sagen, irgendwie jetzt vollendete Tatsachen vor die Stirn geworfen und gesagt, wir vermarkten zentral. Bisher vermarkten die Skiverbände, also Norwegen, Deutschland, Schweiz, Österreich, auch die anderen skandinavischen Länder, die ja über 50% der Weltcups generell austragen, ihre Events selber. Das beinhaltet unter anderem aber nicht nur die TV-Vermarktung. Und nun will die FIS eben zentral vermarkten. Da bleibt sicherlich auch selber mehr Geld bei denen hängen. Das läuft über Infront, mit dem man jetzt schon zusammenarbeitet. Aber für die nationalen Verbände ist das einhergehendes Einkommensminus und auf jeden Fall auch weniger Mitsprache. Und das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema werden in den kommenden Jahren. Das vielleicht schon mal so ein bisschen als News mittendrin. Also die FIS hat angekündigt, ab 2026 und bis 2033, 2034 das jetzt irgendwie machen zu wollen. Mit welcher Rechtfertigung, weiß ich nicht. Über Johann Elias, den FIS-Präsidenten, haben wir an der Stelle ja auch schon genug gesprochen. Also das bleibt spannend und eine Drohkulisse wäre eine Art Super League. Also wenn die Skiverbände eine eigene Rennserie an den Start bringen, die dann gegen die FIS-Weltcups agiert. Aber so weit möchte ich noch nicht gehen in den Spekulationen.
Gott bewahre, aber natürlich, da kommen einem solche Gedankenspielchen schon relativ schnell, weil es wäre ja nicht die erste Sportart, bei der es der Fall gewesen wäre. Mir kommt da irgendwie auch direkt Golf mal wieder in den Kopf, wo es ja auch diese Tour aus dem Mittleren Osten plötzlich gibt, die der PGL-Tour ordentlich zusetzt. Ja, da muss man natürlich auch die Entwicklungen jetzt im Kopf behalten und ja, wir hoffen natürlich, dass es irgendwie homogen bleibt und dass die FIS da auch die Oberhand behält.
Genau so ist es. Und die internationalen Skiverbände auch ihr Gehör finden, zu Recht. So dann würde ich sagen, sind wir mit den Sportnews am Ende. Schreibt uns immer gerne, wenn wir was vergessen haben, bei Twitter oder bei Instagram, @onthepitch_pod. Die Real-Regelmäßigkeiten versuchen wir anzupassen. Ist gerade irgendwie viel los bei uns beiden, deswegen sorry dafür. Aber die wichtigen Erkenntnisse findet ihr natürlich montags bei uns in meinem Podcast wieder. Und dann geht es gleich bei uns noch mit dem Fußball weiter. Und ich würde sagen, wir geben unser Bestes, dass wir das heute unter einer Stunde fertig kriegen. Also bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Vorweg, wir können einige Dinge etwas abkürzen, da ich gestern Abend bei David Müller beim befreundeten Podcast Football's Coming Home zu Gast war und da wurde ausführlich über das Bundesliga-Wochenende gesprochen, ausführlich über die Bayern-Trainersuche, über die Gefühlslagen vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspielen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Liga-Entscheidungen in Deutschland sprechen. Wir sprechen auch ein bisschen über Europapokal. Ja, was können wir noch sagen? Blick
über
aufs internationale Geschäft.
über ein dahin moderndes Stadion in Osnabrück.
Ja, auch das können wir gerne machen. Ich würde aber einsteigen mit der Gratulation an zwei Adressen. Und zwar zum einen an den FC Bayern München für die Titelverteidigung in der Frauenbundesliga und zum anderen an Peter Bosch, denn der hat das erste Mal einen Ligatitel gewonnen und ist mit Eindhoven niederländischer Meister geworden.
Ja, ganz genau. Übrigens unter anderem, wo auch ein Name mittlerweile kickt, der für viel zu viel Geld zu Augsburg damals gewechselt ist, Ricardo Pepi.
Ricardo Pepi?
Ja. Also es hat sich da doch auch alles in die richtige Richtung entwickelt. Und Bosch natürlich, wir kennen ihn alle noch von Leverkusen und da sieht es ja aktuell auch nicht so schlecht aus.
So, und dann müssen wir unseren Propheten Benjamin Scherb noch mal ein bisschen huldigen, denn wir haben letzte Woche, ich weiß gar nicht über wen gesprochen, über Patrick Herrmann haben wir letzte Woche gesprochen.
Stimmt, ja.
Bevor wir nachher über Marco Reus sprechen werden, der sein Vertragsende beim BVB bekannt gegeben hat, hat letzte Woche ein gewisser Herr Scherb Analogien zu anderen Gladbacher Legenden geschlossen und prompt einen Tag später Toni Janschke sein Karriereende bekannt gegeben. Benni, was ist da los?
Was ist da los? Ja, manchmal habe ich Angst vor mir selbst, muss ich euch ganz klar sagen. Nee, das habe ich nicht vorhergesehen, aber irgendwie macht es ja auch Sinn, weil beide sind irgendwie, ja, an dem Zeitpunkt ihrer Karriere, wo sie eben am ehesten noch einen Unterschied in der Kabine gemacht haben, schätze ich. So als Führungspersonen, als Spieler, die den Verein kennen, die auch mal einen jungen Spieler unter die Fittiche nehmen können. Janschke hat ja, glaube ich, noch weniger gespielt als Herrmann am Ende. Also
dementsprechend
folgerichtig. Aber ja, spannend, dass das natürlich einen Tag später passiert, nachdem wir den Namen auch noch fallen lassen haben.
So schnell kann es gehen, auf jeden Fall. Ja, dann weiß ich nicht, räumen wir das Feld von hinten auf oder arbeiten wir uns von Ligatechnisch von oben nach unten? Ich würde sagen, wir machen alles wie immer. Wir fangen in Liga 3 an, denn da ist Wahnsinn genug. Der SSV Ulm feiert nach 23 Jahren die Rückkehr in die erste oder zweite Fußball-Bundesliga, marschiert durch von der Regionalliga in die Liga 2. Auf dem T-Shirt steht Klassenerhalt gescheitert, aber da noch nicht genug, denn der dritte Aufsteiger Unterhaching hat ja lange noch im Aufstiegsrennen mitgespielt, ist da ein bisschen abgefallen. Heißt aber, dass der zweite Aufsteiger aus der Regionalliga trotzdem jetzt in Richtung zweite Liga marschiert. Das ist aus Bielefelder Sicht natürlich Schicksal. Preußen Münster geht dem Aufstieg ebenso entgegen.
Ja, unfassbar. Also Preußen Münster, ja, die gewinnen mal eben 4-1 gegen das Team aus Saarbrücken, die ja auch eine wettbewerbsübergreifend sensationelle Saison gespielt haben. Sind am Ende jetzt zwar nur noch Neunter, Saarbrücken, aber ja, Münster unglaublich. Da sind sie jetzt auch schon ja sechs Punkte auf den vierten Platz. Das heißt, es wird ziemlich sicher mindestens in die Relegation gehen. Ist fast safe. Und ja, was für eine Geschichte, dass zwei Teams, zwei Aufsteiger mal eben direkt den Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga machen. Ja, muss man natürlich sehen, inwiefern der Verein dann auch darauf ausgerichtet ist. Gerade bei Ulm kommt das, glaube ich, sehr überraschend. Münster hat ja auch, eher eine sehr lange Dritt- und Zweitliga-Geschichte als ein Ulm. Oder das ist auf jeden Fall länger her. Aber ja, zwei Teams, die auf jeden Fall spannend sein werden und die zweite Liga aufmischen werden.
Ist absurd. Ist einfach nur absurd. Dynamo Dresden abgefallen inzwischen, auch zu Hause gegen Verl verloren.
Duisburg geht runter.
Ich habe es auch bei David. Ja, genau, das hätte ich auch noch angesprochen. Dresden hat ja am ersten Spieltag gegen Bielefeld gespielt, haben alle gesagt, okay, das wird locker irgendwie mindestens die Relegation. Ja, und du hast es angesprochen, es ist klar, man vergibt nach einer 3-1-Führung in Lübeck noch das ganze Spiel und verliert am Ende 5-3. Der MSV Duisburg ist nächste Saison das einzige Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, das nicht in den Ligen 1, 2 oder 3 spielt. Das ist eine tragische Aktion, die da gerade mit dem Meidericher Sportverein sich zuträgt. Ansonsten ist auch spannend unten drin, also 1860, Mannheim, Halle kämpfen da noch irgendwie über dem Strich zu stehen und natürlich die Bielefelder Arminia auch. Verliert 1-0 in Aue. An den nächsten beiden Wochenenden geht es zu Hause gegen Halle. Fabi Klos Heimabschied und dann in München bei 1860. Es sind jetzt 4 Punkte auf dem Abstiegsplatz. Es wird nochmal richtig brenzlig.
So ist es, ja. Aber ja, man kann nur hoffen, dass ihr da noch ja, heile rauskommt. Ihr habt den leichten Vorteil mit 4 Punkten, glaube ich, noch immerhin. Ja, aber es wird für uns beide nicht so viel Spaß. Also ich atme schon mehr durch als du, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei dir sind es 5 Punkte.
Bei mir sind es 5 Punkte und wir haben noch gar nicht gespielt, unseren Spieltag.
Und bei euch gibt es eine Relegation und bei uns nicht. Aber ja,
das stimmt allerdings. Jetzt.
Denn es ist Liga 2 auf dem Programm. Am Freitagabend stand das 111. Stadtderby auf dem Programm der HSV gegen St. Pauli. Es hätte dazu kommen können, dass St. Pauli im Volkspark den Aufstieg sicher macht. Dazu ist es nicht gekommen, denn nach 3 Treffern zählt dann der dritte Robert Glatzel Kopfball. Treffer ins Glück, 1-0 Sieg der HSV zu Hause gegen St. Pauli. Kiel gewinnt in Wiesbaden auch 1-0. Deswegen ist Kiel jetzt Tabellenführer, mindestens in der Relegation und St. Pauli noch nicht Meister und noch nicht sicher aufgestiegen.
So ist es, genau. Da wird es nochmal, man könnte meinen, es wird nochmal spannend, aber der HSV ist zwar, wie sie gesagt haben, ihnen gehört jetzt die Stadt mal wieder, ja. Aber trotz des Sieges sind es halt immer noch 4 Punkte auf Rang 3 mit Düsseldorf. Und ja, die Zeit rennt bei 2 Spielen Rest. Das heißt, wenn Düsseldorf noch einen Sieg holt, dann ist das Ganze auch vorbei für den HSV. Die Aufstiegshoffnung oder zumindest die Hoffnungen auf Relegation. Besonders hart auf jeden Fall für den HSV am Ende wieder dieser traditionelle 4. Platz. Es soll einfach nicht sein. Genau, aber sonst, du sagtest es schon, Wiesbaden verliert gegen Kiel hauchdünn und trotzdem mit dieser Niederlage wird es für Wiesbaden jetzt nochmal richtig heikel. Man ist jetzt schon 3 Punkte weg vom 15. Platz, ist gerade 16. Und ja, wenn Rostock dann, auch wenn es mit der aktuellen Form gerade nicht so aussieht, doch noch einen Sieg holen würde, dann könnte es auch nochmal richtig eng werden für Wiesbaden und sogar in die Zweitliga gehen. Ganz anders sieht es aus für die Funkelelf.
Die dritte
natürlich, Entschuldigung.
Ja.
Ganz anders sieht es natürlich aus bei der Funkelelf, die plötzlich wieder gewinnt. Was ist denn da los? 4-1 am Ende gegen Magdeburg.
War dringend nötig.
Das war ein richtiger Big Point auf jeden Fall. Jetzt ist man 14. Hat sich da, ja, während Braunschweig ja auch nur einen Punkt gegen Fürth holt, auf jeden Fall eine bessere Position zugesichert im Abstiegskampf.
Die bereiten sich vor auf die Pokalsensation im Finale gegen Leverkusen.
Jetzt stell dir mal vor, am Ende steht mit Funkel wirklich der Klassenerhalt und der DFB-Pokaltitel. Also das wäre noch, mittlerweile wäre das noch wahnsinniger als Abstieg und DFB-Pokaltitel, muss ich sagen.
Sehr gut. Naja, schauen wir mal. Es gibt ja noch so ein paar Dachprobleme in Osnabrück. Deswegen das letzte Spiel dieses Spieltags, Osnabrück gegen Schalke, wird am Dienstag am Millerntor ausgetragen. Osnabrück kann gleich da bleiben, denn die sind bei St. Pauli zu Gast am Wochenende, wo dann Koshinat vielleicht wieder einmal die direkten Aufstiegssicherheiten von St. Pauli zerstören kann, wenn Düsseldorf gewinnt. Schauen wir mal. Also es ist viel los in Liga 2. Ich weiß gar nicht, dieses Austragungsort-Drama haben wir mit David ausführlich besprochen. Gibt es da aus Schalker Sicht noch irgendwas ergänzend hinzuzufügen?
Nee, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie Osnabrück das Ganze kommuniziert hat, aber da muss ich jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Am Ende, ja, jetzt, dass es komplett ohne Fans ausgetragen wird, ist natürlich schon ärgerlich, aber na gut, dann schießen wir Osnabrück eben endgültig in die, na gut, sie sind schon abgestiegen. Aber
in die dritte Liga.
Jetzt genau, wir schießen in die zweite Liga. In die dritte Liga und wenn wir gewinnen am Dienstag, ist der Klassenerhalt übrigens auch sicher für uns und dann orientieren wir uns schon wieder fast in Richtung Tabellenmittelfeld. Das ist auch, ich weiß nicht, es ist eine komische Saison.
2. Abstieg für Uwe Koshinat in nicht mal einem Jahr.
Das ist wirklich, was für eine Trainerkarriere, ja.
Ja, genau. Apropos Trainerkarriere, das habe ich von Liga 3 noch vergessen auf meinem Zettel zu erwähnen. Sabrina Wittmann, die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball beim FC Ingolstadt, hat ein Unentschieden gegen Mannheim über die Zeit gebracht. Ist wichtig für Ingolstadt, auch wenn die in Klammer auf, in Liga 3 niemand braucht, Klammer zu. Und wird wohl auch über die Interimslösung hinaus Trainerin beim FCI bleiben bei den Schanzern. Mal gucken, wie das Liga-Ding jetzt zu Ende geht, aber das ist auf jeden Fall auch eine schöne Nachricht. Und dann kommen wir zu Liga 1. Freitagabend, absoluter Schnelldurchlauf, Hoffenheim-Leipzig 1-1. Am Samstag haben wir Wolfsburg gegen Darmstadt 3-0, die sich unten ein bisschen rausschlagen und die Darmstädter endgültig der Zweitligatauglichkeit hingeben. Werder Bremen gegen Gladbach Last Minute 2-2, Elfmeter Florian Neuhaus, wichtiger Punkt für Gladbach. Stuttgart gewinnt zu Hause gegen die Bayern, das ist gefühlt auch keine Überraschung mehr, 3-1, Guerrero verletzt sich und Eric Dier trägt eine Platzwunde davon Und dann haben wir noch 10 Wechsel in der Startelf von Borussia Dortmund gehabt. Alles außer Kobel wurde im Vergleich zur Champions League getauscht. 5:1 Sieg gegen FC Augsburg. Kurz vor dem Abi feiert Wädchen seine Bundesliga-Premiere und Marco Reus gibt seinen Abschied bekannt. Benni.
Ganz genau, ja, das ist natürlich jetzt für Dortmund besonders bewegend. Kann man, glaube ich, auch mittlerweile sagen, was heißt mittlerweile, er ist auch tatsächlich eine Vereinslegende, zu einer Vereinslegende gewachsen, der ja ein unfassbarer, wichtiger Faktor für die Dortmunder bis heute ist, für das Dortmunder Spiel, aber auch neben dem Platz ist, als Person. Und ja, Wahnsinnsgeschichte. Trotzdem, ja, so richtig vergolden wird die Saison nicht mehr die letzte bei Dortmund für ihn, weil ja, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man da jetzt noch Leipzig einholt und am Ende auf Rang 4 landet. Es wird am Ende wahrscheinlich Platz 5 sein für Dortmund.
Champions League reicht das?
Für Champions League reicht das, genau, aber es ist natürlich längst nicht die Ambition von Dortmund. Man wollte die Saison als Jäger der Bayern agieren. Am Ende ist man jetzt gerade so Jäger von Leipzig und Stuttgart.
Das erste Mal seit dem Klopp-Abschied, dass Dortmund nicht in den Top 4 landet, wenn es so kommt.
Wahnsinn, ja, irre. Aber ja. Was für eine Stetigkeit eigentlich da dabei war ja seitdem, ne? Also da war keine, nie eine richtig schlechte Saison dabei. Also ein Mann wie Micky Beisenherz
regt sich. Rose.
Ja, aber trotzdem hat es immer für Champions League oder da Top 4 gereicht zumindest, weißt
genau.
du? Ja. Also selbst ja. in den schlechteren Saisons konnte man sich darüber aufregen, dass es nicht als Verfolger für die Bayern gereicht hat, aber es war nie ein richtiges Down zu sehen, wenn dann, ja, in dieser Saison.
Ein richtiges Down ist woanders zu sehen. Topspiel. Köln 0:0 gegen Freiburg. Die Stille nach diesem Topspiel am Samstagabend war wahnsinnig emotional. Der Kölner Abstieg quasi sicher. Ein Punkt gegen Freiburg reicht nicht.
Punkt gegen Freiburg reicht nicht, definitiv nicht. 5 Punkte jetzt auf den 16. Platz. Das wird wirklich ja ganz bitter gegen Köln. Andererseits, ich verspüre da noch so eine Grundhoffnung irgendwie, weil es geht gegen Union, es geht gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, wie die das packen sollen, aber die Teams unten haben schon grundsätzlich eine eher schwierigere Auslosung.
Zu Hause dennoch, gegen Union ist das auf jeden Fall machbar.
Genau.
In Heidenheim schwierig.
Das wird verdammt schwer, genau. Aber ja, Mainz sieht da auf jeden Fall etwas stabiler aktuell aus. Und 5 Punkte, das ist ein Brett. Mit der schlechteren Tordifferenz wohlgemerkt auch. Mit der deutlich schlechteren Tordifferenz. Man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass es das Ende ist.
Genau. Dann kann ich euch zu dem Spiel noch sagen, dicker Hinweis, habe ich bei David auch gesagt, ein Sportstudio, Christian Streich, war ja zu Gast. Sehr, sehr herzzerreißend und toll, der Mann. Also wirklich schön, hat sich auch nach dem Topspiel auch in der Live-Übertragung ganz, ganz rührend verhalten. Das war total cool zu sehen. Also da verlässt ein großer Mann die Fußballbühne. Und am Sonntag hatten wir natürlich auch noch Partien. Union gegen Bochum, 3:4, absolutes Chaos. Am Ende wichtig für Bochum, ist glaube ich auch für uns dann irgendwie am Ende der Verein, an dem unser Herz, glaube ich, mehr hängt als bei Union, auch wenn du bei Union im Champions-League-Spiel im Stadion gesehen hast, auch wenn wir beide bei Union gesagt haben, dass die das irgendwie doch noch rumreißen, aber irgendwie ist es dann doch Bochum, für das man sich entscheidet, oder?
Ja, definitiv, also ich bin da tatsächlich auch, obwohl es ja eigentlich eine Rivalität, eine zumindest formale Rivalität zwischen Bochum und Schalke gibt, ich habe da schon meine Sympathien auch fürs Stadion der Kastropper, für irgendwie auch für die Hymne natürlich und für alles drumherum. Es ist schon
vor allem für die Hymne und dann für das Stadion.
Gibst
du.
Ja, alles gut, hast ja recht. Und ja, zwei Vereine, die auf jeden Fall für mich in die erste Liga gehören, aber ja, Bochum ist für mich da schon eher die Nummer 1. Ich glaube, am Ende packen es aber bei.
Darauf sind wir gespannt, denn Bo Henriksen war auch noch unterwegs. Am Sonntagabend kommen wir aber gleich zu, vorher noch, es klingt schon wieder viel zu deutlich, die Eintracht-Saison. Ich möchte mein Maul jetzt nicht noch wieder darüber zerreißen. Man unterliegt 1:5 gegen Bayer Leverkusen, obwohl Alonso auf der Tribüne sitzt. Ich brauche dazu nichts mehr sagen. 48. Pflichtspiel, nicht Niederlage in Folge. So ist richtig.
Ich habe nur gesehen, dass sich da was gejährt hat, weil irgendwie auf das Wochenende genau, ebenfalls vor 5 Jahren, hat Leverkusen Frankfurt das letzte Mal mit 6:1 aus dem Stadion geschossen. Also
Frankfurt hatte eine gute Bilanz, dazwischen zumindest.
Ja, dazwischen war eine gute Bilanz, genau, aber gut. Immerhin konnte aus Leverkusener Sicht das Spiel mal wieder ein bisschen früher entschieden werden im Verhältnis zu den vergangenen Wochen.
Ja, nach dreijähriger Zeit in Frankfurt hat Lukas Radetzky gestern sein 292. Pflichtspiel gemacht in der Bundesliga und ist damit der ausländische Torhüter in der Bundesliga mit den meisten Einsätzen. Das auch so ein bisschen Fun Fact, dass es dann ausgerechnet in Frankfurt passiert. Genau, Bo Henriksen war auch am Start. Die Mainzer holen einen Punkt in Heidenheim, die in der letzten Minute oder kurz vor Schluss noch ausgleichen können. Es hat die Mainzer wahrscheinlich ziemlich geärgert. Aber ich habe damit gerechnet, dass sie da mindestens einen Punkt auf der Ostalb entführen.
Ja, genau. Also Mainz wirkt gerade einfach stabiler, wirkt gerade einfach mehr bei Sinnen in diesem Abstiegskampf. Während es ja, so ehrlich muss man auch sein, bei Heidenheim gerade um nichts mehr geht. Man hat eine sehr stabile Saison gespielt. Man hat den Klassen
Europa.
Irgendwie geht es noch um Europa, aber ja, gut. Ja, okay. Aber ich
guck mal, lieber als Hoffenheim und Augsburg.
Oh Gott, stell dir mal vor, in dem Popelstadion, wo wir waren, da wird Europa League gespielt oder Conference League.
Das ist ja großartig.
Das wäre einerseits großartig, andererseits wäre es auch sehr, sehr lustig, nachdem wir diese grottenschlechte Partie in der zweiten Liga vor, wie viel waren es, 2 Jahren gesehen haben?
Das ist noch nicht so lange her, ja, nicht mal 2 Jahre. Nee. Ja, und gleichzeitig, du warst auch schon in Hoffenheim, dann siehst du doch lieber Conference League in Heidenheim als in Hoffenheim.
Auf jeden Fall, ja.
Also bitte.
Ähnliche Region, aber dann auf jeden Fall Heidenheim, ja.
Ja, also sind wir durch mit der Bundesliga, ne?
Wir sind durch.
Dann gehen wir rein in Spieltag 33 am kommenden Wochenende. Wir müssen jetzt die Partien nicht durchgehen, deswegen gucken wir, was sonst noch so passiert ist. International, Liverpool gewinnt gegen Tottenham 4-2, hält so ein bisschen die Hoffnung wach, obwohl City und auch Arsenal erfolgreich sind gegen die Wolves und Bournemouth. Chelsea zerlegt West Ham international, die Roma keine gute Generalprobe für das Leverkusen-Rückspiel, nur 1-1 gegen Juve. In Spanien ist das Spiel um Platz 2 interessant gewesen, denn Girona hat Barcelona 4-2 besiegt. Das sieht sehr danach aus, dass jetzt Girona vor Barcelona den zweiten Platz hinter Real Madrid belegt. In Italien, wie gesagt, fand ich eigentlich das AS Rom-Spiel am interessantesten. In Frankreich ist soweit alles klar, müssen wir, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Und dann ja, können wir uns auf die Europapokalwoche freuen, denn es steht eine Highlight-Woche an. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Wir haben Champions League Halbfinale Paris gegen Dortmund, Champions League Halbfinale Madrid gegen Bayern, Europa League Halbfinale Leverkusen gegen Rom und Donnerstag auch DFB-Pokalfinale der Frauen Bayern gegen Wolfsburg. Jetzt brauche ich
ja, genau.
4 Tipps von dir.
Oh Gott. Das hat eigentlich in der letzten Woche gut funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe in der Champions League.
Ich weiß nur, dass ich 2-2 und 2-1 gesagt habe. Ich weiß aber nicht, ob ich das im Podcast auch gesagt habe. Ich weiß, dass ich mit dem 2-2 recht behalten habe. Ich habe mit dem 2-2 recht behalten und mit dem 2-1 nicht ganz. Die Dortmunder haben sich ja auf andere Weise gut geschlagen.
Das kann man so sagen. Ja, ich sage, in Paris wird es ein ekliges Unentschieden geben. Also das wird, hörst du mich noch?
Dass so ein Weiterkommen reicht, ein ekliges Unentschieden.
Genau, Weiterkommen reicht mit dem ekligen Unentschieden. Das heißt, Dortmund kommt ins Finale, aber es wird eine richtige Quälerei, glaube ich, in dieser Partie. Und Bayern, das wird hart in Madrid. Komm, David, wir müssen schon die Möglichkeit auch auskosten und sagen, wir tippen auf ein deutsches Finale, oder? Die Chancen haben schon mal schlechter gestanden. Dann sage ich, Bayern gewinnt mit 2-1 im Rückspiel in Madrid.
Okay, ich gehe mit 1-1 Paris gegen Dortmund. Madrid gewinnt 3-2 zu Hause gegen die Bayern und die fliegen im Halbfinale raus. Europa League, Leverkusen zu Hause 3-0 gegen Rom. Also insgesamt 5-0 in Addition und dann ab ins Finale zum Titel.
Ja, also kann gut sein. Kann definitiv gut sein. Leverkusen in der aktuellen Form, dafür hat jetzt das Wochenende auch nochmal gesprochen, wie wahnsinnig die Frankfurt weggeklatscht haben. Die haben nicht den Gedanken, hier irgendwo aufzuhören. Die sind hungrig, jetzt auch wirklich dieses Triple anzugreifen. Und ehrlicherweise, ich kann mir das gerade noch gar nicht vorstellen, aber es ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass es um das kleine Triple zumindest am Ende geht.
Anbieten, Triple, noch dazu.
Genau. Oh Gott.
Marseille Wahnsinn. Gegen Atalanta 1-1, die Hinspielausgangslage dort. In der Conference League sind die Halbfinals Olympiakos gegen Aston Villa mit leichtem Vorteil, 2 Tore Vorteil für Piraeus zu Hause und Florentina geht auswärts in Brügge mit einem 1-Tore Vorsprung gegen ja, die Mannschaft aus Belgien dort ins Conference League Halbfinale. Und dann haben wir noch den DFB-Pokal der Frauen am Donnerstag in Köln. Ich bin im Stadion, ich freue mich drauf, das erste Mal David Müller sehen, das erste Mal Luca Storms sehen. Das hast du zumindest ersteres schon hinter dir, als ob das so was Schlimmes wäre. Donnerstag, wie gesagt, die Bayern gegen Wolfsburg. Die Bayern frischgebackene Doppelmeisterin und hatten ja auch das Ligaduell deutlich mit 4-0 gewonnen. Meinst du, Alexandra Popp und Co. wollen die Revanche und können die Revanche auch erfolgreich gestalten?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Gut, nach dieser Saison muss man ja wirklich sagen, jetzt erst recht müsste eigentlich bei Wolfsburg jetzt verinnerlicht sein. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Möglichkeit da ist. Und gerade eine Alex Popp als Anführerin macht da, glaube ich, auch noch ordentlich auf Druck auf die Mannschaft, dass es hier auch wirklich noch mal um was geht.
Eigentlich ist das der Grund, warum wir Fußball spielen. Damit man das genau in dem Ding nochmal rumreißen kann. Genau. Würde mich freuen.
Ja,
würde mich auch freuen. Dann wäre es übrigens der 10. Pokalsieg in Folge für die Wolfsburgerinnen.
Wahnsinn. Irre. Also, ja, das kann man ja wirklich sagen, dass da gerade was im Umbruch ist, vorne an der Spitze so ein bisschen. Aber pokaltechnisch, da ist einfach ein Monopol aktuell für Wolfsburg immer noch da. Und vielleicht spricht ja auch genau das dafür.
Fun Fact, das letzte Mal, als beide Mannschaften in Köln aufeinander getroffen sind, 2018, waren 17.692 Zuschauer im Stadion. Der Donnerstag dieser Woche ist schon seit Wochen ausverkauft.
Die Entwicklungen gehen einfach sowas von in die richtige Richtung. Das freut mich auch immer wieder sehr zu hören, dass das so gut angenommen wird. Da wird einfach gerade richtig gute Arbeit gemacht im deutschen Frauenfußball. Gefühlt auch, ich glaube, im Ausland ist das nicht so virulent, oder? Wie hier aktuell.
Na gut, Premier League läuft auch schon gut. Ansonsten habe ich den Überblick ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Ja. So, ich würde sagen, wir freuen uns also auf diese spannenden 4 Partien, die ganz wichtig sind unter der Woche aus deutscher Sicht. Und dann werden wir nächste Woche sehen, wie hoch Leverkusen gewonnen hat, wer in Wembley steht und wer Pokalsieger bei den Frauen geworden ist. Bis dahin,
so ist es.
Habt eine schöne Woche und wir hören uns.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.